Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Bei uns gibt's heute was zu feiern. 50 Sendungen Blaue Stunde. Und unser Gast ist natürlich, wie könnte es anders sein, der Gründer und nimmermüde Motor des Blauen Salon, Achim Exner. Guten Tag, Achim. Schön, dass du wieder mal bei uns im Studio bist.
Ja, und Tag, Jutta. Ist auch schön, bei dir zu sein.
Zum 50. Könnte man ja mal einen Zusammenschnitt der Highlights machen, hatte ich überlegt, ein Best-of. Aber dann wollte ich doch lieber die Gunst der Stunde nutzen, in der du noch in Wiesbaden bist und nicht schon wieder in deiner anderen Heimat Bonaire. Ein paar Monate warst du jetzt hier und es war viel los.
Ja, das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen in der Zeit haben wir einen neuen Oberbürgermeister bekommen, der am 1. Juli in sein Amt eingeführt wurde. Und da wollte ich natürlich unbedingt dabei sein.
Du hast den neuen Oberbürgermeister Sven Gehrig, dessen politischer Ziehvater du ja wohl bist, hartkräftig unterstützt. Kamen dir da Erinnerungen an die Zeit, als du Oberbürgermeister wurdest?
Ja, jedenfalls an die Anfänge, ganz sicher, weil der Sven Gehrig ist, glaube ich, ein Jahr jünger, als ich damals war, als ich Oberbürgermeister wurde. Also noch ziemlich frisch und gut in Form. Und und was mich auch besonders gefreut hat, dass der Wiedererkennungswert bei mir ist noch erkennbar. Also ich habe mich auch während des Wahlkampfes sehr wohl gefühlt und komme übrigens eben gerade von einem Fest, das es in Wiesbaden jetzt seit 27 Jahren gibt, nämlich dem Wiesbadener Weinfest. Dort war heute ein Treffen der ehemaligen Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Aha.
Die werden einmal im Jahr durch den Oberbürgermeister eingeladen, übrigens das erste Mal 1986, weil da saß ich mit dem damaligen Leiter der Stadtkämmerei, Herbert Vogt, an einem Tisch und ein anderer Mann, ehemaliger Mitarbeiter der Stadt, sagte, ach, also die Opeliane und die Kalliane, da werden die immer eingeladen zu Pensionärstreffen und bei uns gibt's nichts dergleichen. Das hat er nicht zweimal sagen müssen und dann haben wir die Gunst der Stunde genutzt. Zu der Zeit war Folklore im Garten. Da gab es immer ein großes Zelt, das die Stadt bezahlt hat, den Auf- und Abbau. Aber nur den Auf- und Abbau, wie lange das steht, war egal. Und da habe ich gesagt, dann nutzen wir das Zelt doch und laden alle Mitarbeiter ein und feiern ein fröhliches Wiedersehen. Und das war heute auch wieder beim Weinfest. Und deswegen bin ich sehr erstaunt, dass ich es trotzdem geschafft habe, pünktlich bei Radio Rheinwelle zu sein.
Und du bist besonders beschwingt, nehme ich mal an. 1985 wurde der Oberbürgermeister ja noch nicht direkt gewählt.
Das stimmt, ja. Das ist auch gut so. Ich bin immer noch nicht begeistert davon, dass der Oberbürgermeister direkt gewählt wird, weil er suggeriert dem Wähler, als ob der direkt Gewählte jetzt all das, was er im Wahlkampf erklärt hat, tatsächlich auch macht oder machen kann. Die Wirklichkeit sieht leider ein bisschen anders aus, weil er braucht für alles, was er will, eine Mehrheit. Und wenn er das Pech hat, zwar als Oberbürgermeister gewählt zu sein, aber eine Koalition von anderen Parteien im Parlament die Mehrheit hat, dann ist man da ziemlich einsam. Ich finde es immer besser, wenn der gewählte Oberbürgermeister auch über eine Mehrheit im Parlament verfügt. Dann lässt sich leichter regieren.
Ist Ende 30, Anfang 40 eigentlich ein gutes Alter, um Oberbürgermeister zu werden? Du warst damals 40, Sven Gehrig ist 38.
Also ich finde es aus eigener Erfahrung jedenfalls eigentlich das beste Alter, wenn man vorher schon Gelegenheit hatte, Erfahrungen zu sammeln, aber noch nicht so viel Erfahrung, dass man in diesen Erfahrungen erstickt, sondern noch ein offenes Ohr, ein offenes Auge hat für Neuerungen, für das, was in der Zukunft gebraucht wird, für langfristige Blicke und auch für unkonventionelles Handeln. Das fällt einem als junger Mensch leichter, als wenn man über 60 ist.
In deinen Anfängen hast du gesagt, du wolltest Wiesbaden gern als offene, kleine Weltstadt sehen, beziehungsweise hast in diesem Sinne an alle Bürger appelliert. Was ist aus diesem Bild, diesem Wunsch geworden?
Ach, ich habe den Eindruck, dass davon noch eine ganze Menge nachwirkt. Wir haben in den 90er Jahren, als es erhebliche politische Auseinandersetzungen gab im Zusammenhang mit der doppelten Staatsbürgerschaft und der versteckten Ausländerfeindlichkeit, einmal einen Pakt geschlossen aller Parteien im Rathaus, Zu sagen, also Fremdenfeindlichkeit hat bei uns in Wiesbaden nichts zu suchen. Und ich habe eine stadtweite Plakataktion gemacht, da stand Wiesbadener leben international. Und da war immer ein Deutscher und ein ausländischer Mitbürger abgebildet in den unterschiedlichen beruflichen Funktionen. Zum Beispiel die Hebamme aus Ghana zusammen mit einem deutschen Baby oder der türkische Müllwagenfahrer mit seinem deutschen Gehilfen. Und dann immer den passenden Spruch dazu. Insbesondere die Hebamme, die haben wir so häufig nachdrucken müssen, weil die Nachfrage nach dem Plakat so hoch war. Natürlich deshalb, weil sie vielen Wiesbadnerinnen und Wiesbadnern zum Leben verholfen hat. Und dann wollten die Eltern natürlich das Bild der Hebamme auch haben. Und im Übrigen haben wir, was auch viel dazu beigetragen hat, ich habe ja vom Anfang an jede Woche ab 15 Uhr freitags Open House bei mir im Büro gehabt. Das heißt, jeder Bürger, der irgendein Problem, Sorge oder sonst was hatte, konnte direkt ohne Anmeldung bei mir reinschneiden. Die haben dann halt ein bisschen warten müssen, wenn sie sich nicht angemeldet haben. Aber es kam auch jeder rein. Und da habe ich eigentlich mehr über meine Verwaltung gelernt, was nicht so funktioniert, als ich es jemals bei Aktenstudium hätte lernen können. Das heißt, es gab keine Barriere zwischen dem Rathaus und dem normalen Volk und es gab auch keine Barriere zwischen mir und wer immer da kam.
Also offene kleine Weltstadt, das ist eine Sache und man weiß nicht genau, ist sie es nun oder ist sie es nicht, aber offene Stadt, das auf jeden Fall hast du erreicht und du warst ansprechbar für alle. Und das ist auch, glaube ich, einer deiner großen Verdienste.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass der neue Oberbürgermeister in ähnlicher Art und Weise agiert. Also meine ersten Eindrücke von ihm sind, also jetzt im Amt, ich kenne ihn ja schon lange, er macht das ausgesprochen gut.
Zumindest bei Festen, Events und Erinnerungen ist Wiesbaden weit vorn. Zu bestimmten Zeiten des Jahres jagt ein Ereignis das andere. Du bist jetzt auch auf vielen Events gewesen, hast viele Ereignisse wahrgenommen. Eine Veranstaltung unter vielen wollen wir hier erwähnen. Du bist auch dort gewesen, nämlich die vielbeachtete Ausstellung im Kunsthaus von Werken Volker Kriegels, der vor 10 Jahren gestorben ist. Wir hören jetzt ein Stück von ihm aus den frühen 80ern. Calcador. Achim, wir bleiben bei deiner Zeit als Oberbürgermeister von Wiesbaden. Jetzt wollen wir mal über deine Taten sprechen. Natürlich nur in Auszügen, mehr ist an dieser Stelle leider nicht möglich. Ich erwähne den Bau von Sozialwohnungen, die Erschließung von Gewerbegebieten, die Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Ich erwähne die spektakulären Bauvorhaben, Stichwort Rheumaklinik, Kurhausrenovierung, Umnutzung der Camps Lindsay und Piri, Jugendzentren, Kindergärten, Sportstätten. Ich erwähne das Projekt Selbstständiges Leben im Alter, außerdem die Etablierung einer Frauenbeauftragten und eines Umweltdezernenten und natürlich noch vieles, vieles andere mehr. Und zu all dem könntest du, ja, sehr viel erzählen, wahrscheinlich zu jedem mindestens ein halbes Stündchen, aber das können wir heute nicht machen und ich frage deshalb, was hat dir die größte Befriedigung verschafft?
Ja, mit der Aufgabe konnte ich schon als Sozialdezernent beginnen und ich war ja während der ersten 4 Jahre meiner Oberbürgermeisterei auch gleichzeitig noch Sozialdezernent und da gehört zum Wichtigsten wohl die Gründung der Wiesbadener Jugendwerkstatt und der Domäne Mechtilshausen als Ökoprojekt. Beides eigentlich gegründet mit dem Ziel, um Jugendlichen, die ohne Hauptschulabschluss sind, die teilweise aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, die Möglichkeit zu geben, nicht nur den Hauptschulabschluss nachzumachen, sondern auch gleichzeitig eine qualifizierte Ausbildung. Und mittlerweile, mein Kollege Bourget, der das damals als Leiter des Jugendamtes begonnen und dann später auch als Stadtrat fortgesetzt und heute das noch ehrenamtlich begleitet, haben mittlerweile weit über 1000 Jugendliche eine Ausbildung abgeschlossen in mittlerweile, ich glaube, über 32 verschiedenen Berufen. Und das ist eine Chance für diejenigen, die nicht dann dauernd von Hartz IV oder Sozialhilfe leben müssen, sondern die aufgrund eigener Arbeit existieren können. Das war, glaube ich, somit das Wichtigste, was ich zusammen mit meinen Mitarbeitern habe realisieren können. Auch dazu gehören die Einführung der Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter, um zu verhindern durch verschiedene Maßnahmen, dass jemand, der alt wird und vielleicht nicht mehr ganz so fit wie früher, dann als einzige Alternative das Heim bleibt, sondern ihm alle Möglichkeiten anzubieten an Unterstützung, damit er in seinen eigenen vier Wänden bleiben kann, finanzieller, betreuungsmäßiger Art. Und das waren Dinge, die mich sehr auch emotional beschäftigt haben. Alles andere, auch was du eben aufgezählt hast, also was weiß ich, Straßen, Wohnungen bauen, Sporthallen, also das ist ja eigentlich die klassische Aufgabe einer Stadtverwaltung. Das habe ich natürlich gemacht und habe aber auch dabei immer wieder versucht, eigenen politischen Ansprüchen gerecht zu werden. Um ein Beispiel zu nehmen, als das Wiesbadener Rathaus nun wirklich in die Jahre gekommen war und auf instand gesetzt, renoviert, modernisiert werden musste, dann haben wir nicht das gemacht, was häufig vorkommt, dass man einen Bauträger genommen hat, der im Prinzip schlüsselfertig das Rathaus dann wieder übergibt, der selber heutzutage in der Regel gar keine eigenen Bauarbeiter mehr beschäftigt, sondern nur mit Subunternehmern arbeitet, wo Preise gedrückt, Löhne gedrückt werden, haben gesagt, das wollen wir nicht. Also haben wir uns die Mühe gemacht, wir haben die Bauleitung als Stadt selbst und haben die Gewerke, also die Schreiner arbeiten, die Fliesenleger arbeiten, die Elektriker arbeiten, die Dachdecker arbeiten, die haben wir in so kleine Lose verwandelt, dass wir nicht ausschreiben mussten und haben dann quasi stockwerksweise die Arbeiten vergeben und auf die Art und Weise konnte bei einem 30 Millionen D-Mark Projekt damals rund 80 Handwerksfirmen aus Wiesbaden am Rathaus mitarbeiten und die haben das alle auch sehr, sehr gut gemacht und ich habe denen dann auch den gebührenden Lohn zahlen können, weil den eigentlichen Lohn haben natürlich die Handwerksbetriebe gezahlt und wir haben nur die Rechnung, wenn sie korrekt waren, akzeptiert, sondern ich habe dann zur Einweihung des Rathauses nicht alles, was Rang und Namen in der Stadt hat, eingeladen, sondern ich habe in erster Linie alle eingeladen, die an diesem Bau mitgearbeitet haben. Die waren dann erstmals in ihrem Leben im Festsaal. Ich habe ihnen das Goldene Buch der Stadt Wiesbaden gezeigt, wo als erster Kaiser Wilhelm sich eingetragen hat, Elisabeth II., alle deutschen Präsidenten, berühmte Schauspieler und was auch immer. Und habe denen gesagt, und jetzt haben wir hier drei Seiten reserviert für Sie, meine Herren und Damen. Meine Herren waren deutlich in der Überzahl bei Handwerkern. Und dann haben sich alle am Rathaus beschäftigt, mit dem Umbau beschäftigten Mitarbeiter dann ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Wiesbaden eingetragen.
Das ist ein sehr schönes Beispiel und zeigt auch, denke ich, darin deinen Führungsstil oder das, was dich als Oberbürgermeister ausgemacht hat und weswegen du heute noch bei so vielen Menschen beliebt bist. Nicht alles, was man sich vorgenommen hat, kann natürlich gelingen. Das Scheitern gehört dazu. Und dann frage ich dich jetzt nach der größten Enttäuschung in diesem Amt.
Ja, die größte Enttäuschung war eigentlich, ich wollte so quasi als Krönung in der Kulturpolitik jetzt etwas bauen, was nicht oben drüber schwebt, sondern wo jeder hingehen kann, nämlich eine Musik- und Kunstschule, die auf dem Dernschen Gelände gebaut werden sollte. Wir haben einen Wettbewerb gehabt. Bei dem Wettbewerb gab es einen ersten Preisträger und der erste Preisträger hatte eine Architektur gewählt, die ja für Wiesbaden sicherlich etwas ungewöhnlich, weil sehr modern war. Und da hat eine Bürgerinitiative mit einem Mann an der Spitze, den ich eigentlich schätze, Michael von Poser, das dann geschafft, das zu Fall zu bringen. Also es gibt heute nur eigentlich einen leeren und wie ich finde teilweise etwas unwirklichen Platz. Es wäre schön gewesen, wenn es gelungen wäre, dort das Projekt Musik- und Kunstschule zu realisieren in diesem Neubau, weil die einzelnen Teile der Musikschule waren über das ganze Stadtgebiet verteilt. Nun, ich habe mich trotzdem nicht kleinkriegen lassen. Ich dachte, okay, wenn wir nicht neu bauen wollen, dann nehmen wir einen alten Bau. Und genau gegenüber, wo es neu gebaut werden sollte, war die Alte Berlinische Versicherung. Da habe ich dann dafür gesorgt, dass die Stadtwerke haben das Gebäude gekauft, modernisiert und dann die Stadt vermietet. Und dort haben wir dann heute noch die Musikschule untergebracht, in der über 2000 junge Menschen ein Instrument lernen und damit mitten in der Stadt die Stadt zum Klingen bringen.
Und das Dernsche Gelände ist immer noch ein sehr seltsamer Platz. Und in Deutschland wird schon gejuckst, dass es Deutschlands originellster Platz wäre. Und daran wird sich vermutlich auch nichts ändern. Ist mal zu fürchten.
Das weiß man nicht.
Ja, man weiß nicht.
Vielleicht kommt doch die Zeit, wo man sagt, also jetzt machen wir hier was Richtiges draus. Und ich denke auch, die nachfolgenden Generationen müssen ja noch eine Aufgabe haben. Man kann denen hier nicht alles erledigen.
Ja, genau. Wir müssen ja nachhaltig denken. Gibt es etwas, was du als bitterste Lehre bezeichnen würdest? Hast du sowas auch erfahren müssen?
Nee, eigentlich habe ich eine bittere Erfahrung. Jedenfalls, und wenn ich sie gemacht hätte, habe ich sie aus meiner Erinnerung getilgt. Bittere Erfahrung habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich habe lernen müssen, dass manches, bis man an ein Ziel ankommt, doch sehr viel länger dauert, als man sich das wünscht. Wenngleich ich ja häufig den Versuch unternommen habe, auch häufig geglückten Versuch, an den bürokratischen Hürden vorbei, wenn schon nicht oben drüber, Projekte zu realisieren, die vernünftig und sinnvoll sind, denen aber irgendwelche Vorschriften entgegenstehen. Deswegen hat der Hans Eichel, der war, als ich ging, Ministerpräsident in Hessen, bei seiner Abschiedsrede zu mir gesagt, dass ich häufiger ein Fall für die Kommunalaufsicht war. Was stimmte, ja, weil nicht alle Regeln sind vernünftig, die man sich gegeben hat. Und wir haben halt mehr zielorientiert gearbeitet.
Man muss das als Kompliment ansehen. Und damit machen wir mal eine Pause. Ich habe für die heutige Sendung Musik von Künstlern herausgesucht, die du magst. Hier ist Pete Lancaster mit Halleluja. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und zu Gast ist der frühere Oberbürgermeister Wiesbadens, Achim Exner. Achim, die Blaue Stunde ist eine Kultursendung. Deshalb interessiert mich besonders, wie du in deiner Amtszeit Kunst und Kultur gefördert hast.
Ja, das ist, um es flapsig zu sagen, ich glaube, am meisten habe ich es dadurch gefördert, dass ich mit dafür gesorgt habe, dass Margarete Goldmann Kulturdezernentin wurde, die in ihrer leider viel zu kurzen Amtszeit so viele Duftmarken gesetzt hat, dass ich gar keine mehr setzen musste. Aber ich konnte natürlich als Oberbürgermeister das ein oder andere, was mir auch selber Spaß gemacht hat, durch und umsetzen. Ich erinnere mich, da war Margarete noch gar nicht da. Da war Professor Bertram noch sein letztes Amtsjahr. Mich hat immer beeindruckt, dass in unserer Partnerstadt Klagenfurt dieser Ingeborg-Bachmann-Preis eine ganz besondere literarische Veranstaltung war. Und sowas hätte ich gerne in Wiesbaden auch gehabt. Dann haben wir einfach mal alle Preisträger des Ingeborg-Bachmann-Preises zu Lesungen in einer Woche nach Wiesbaden eingeladen. Und das war natürlich ein einmaliges Ereignis. Die Literaturtage sollten aber fortgesetzt werden. Und dann war die eigentlich blendende Idee zu sagen, wir suchen uns einen berühmten Literaten und geben ihm Raum und Mittel, damit er diejenigen Schriftstellerkollegen nach Wiesbaden einlädt, die er für wichtig hält. Und wir haben uns da überhaupt nicht eingemischt. Das waren immer ganz fantastische Wochen und ich wann immer ich konnte dabei. Ich erinnere mich besonders noch an Walter Jens und Inge Jens, die hier gelesen haben und tolle junge Leute hierher geholt haben. Monika Maron, alles, was eigentlich in der Literatur in Deutschland etwas zu sagen hat, war ein Gast in Wiesbaden. Das macht auch den intellektuellen Teil der Stadt und die sich dafür interessieren, die fanden da einen Weg, um sich auch mit der Stadt zu identifizieren.
Das funktioniert ja auch bis heute, kann man sagen.
Ja, das funktioniert bis heute. Schön, dass es auch so geblieben ist. Dann erinnere ich, wir haben die Kultur in die Stadtteile gebracht. Mittlerweile hat heute, glaube ich, jeder Stadtteil in Wiesbaden sein eigenes Stadtteil-Kulturfest mit kulturellen Highlights und mit vielem, was selbst produziert ist und selbst organisiert ist. Also nicht Kunst zum Konsumieren, sondern Kunst zum Produzieren, ja, und dabei natürlich auch zu konsumieren, weil auch wenn man ein Essen gekocht hat, das ist Produktion, aber das Essen ist natürlich dann der Höhepunkt. Und dann ist noch eine Geschichte neben vielen anderen. Deswegen werde ich im Theater immer ganz freundlich vom Orchester begrüßt, weil ich damals mit relativer, ich nenne mal einerseits Verhandlungsgeschick, andererseits mit leichtem Druck, habe erreichen können, dass das Wiesbadener Orchester ein A-Orchester wird. Was heißt nicht nur bessere Bezahlung, sondern auch eine größere Anzahl von Musikern und damit attraktiv wird, auch für gut ausgebildete Musiker. Und deswegen, das Staatstheater Wiesbaden hat ein tolles Orchester nach wie vor mit guten Dirigenten. Und ich freue mich, dass die Musik- und Kunstschule, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, den langjährigen Generalmusikdirektor Professor Köhler zu seinem 90. Geburtstag mit einem Konzert in der Musik- und Kunstschule ehrt.
In deiner Amtszeit.
Ach, und was es noch gibt. Jeder glaubt, ja? Mainz hat das Unterhaus und Wiesbaden hat gar nichts. Sage ich ja, Mainz hat nur das Unterhaus. Wiesbaden hat das Pariser Hoftheater, das Hinterhaus, hat die Velvets, hatte früher noch, bis er starb, die kleine Komödie von Kurt Weihrauch. Also Wiesbaden hat eine Vielzahl von kleineren Theatern und ich habe mich immer einen Weg gefunden, denen nicht das, was sie wollten, aber jedenfalls einen großen Teil dessen, was sie brauchten, auch an finanzieller Unterstützung zu geben.
Gut, das soweit zur Kultur. Jetzt wollte ich dich noch fragen, in deiner Amtszeit fiel auch die Gründung
von... Frauenmuseum, nicht zu vergessen. Frauenmuseum das gibt es ja sonst überhaupt nirgendwo. Ja, und das, was die Damen da machen, ist wirklich grandios. Ja,
es gibt noch sehr, sehr viele Dinge, die du initiiert hast. Ich wollte nur wissen, welche du am wichtigsten findest. Über alle deine Meriten müssen wir getrennt sprechen in einer anderen Sendung. Jetzt nur mal kurz zu den Städtepartnerschaften, die in deiner Amtszeit angefangen haben, nämlich Tunbridge Wells in England, Görlitz, dessen Ehrenbürger du mittlerweile bist, Okutal, Nicaragua und Breslau in Polen. Brauchen wir die Partnerschaften heute noch?
Stimmt fast alles, bis auf Tunbridge Wells nicht. Tunbridge Wells ist von den ehemaligen Kriegsgegnern, den Soldaten, gegründet worden aus Wiesbaden und Tunbridge Wells, also das ist schon lange her.
Fiel aber doch in deine Amtszeit.
War die erste Partnerstadt, die ich besucht habe als Oberbürgermeister.
Ich denke, die feiern nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum, aber da irre ich mich vermutlich.
Da musst du dich irren, das geht sehr viel länger. Bei den anderen drei Partnerstädten, Okutal stimmt es, ist auch heute nach wie vor wichtig. Das ist so eine Art kommunale Entwicklungshilfe, die ich Gott sei Dank eine ganze Menge junge Menschen in Wiesbaden machen. Breslau war die erste Partnerschaft zwischen einer ehemals deutschen Stadt und einer Stadt in der Bundesrepublik mit all den Wehleidigkeiten, die damit verbunden waren. Ja, und Görlitz halt die erste deutsch-deutsche Partnerschaft. Das waren wirklich, wäre alles eigene Sendung wert, war wirklich sehr beeindruckend. Was mich an den Partnerstädten, also welche mich außer den genannten besonders faszinieren, ist einmal Beit Berl in Israel. Ljubljana und damals noch eine Stadt in Jugoslawien, heute in Slowenien. Und
welche noch?
Eine fehlt mir.
Gent?
Nee.
Montreux?
Nee. Also Israel, Ljubljana bleiben mir immer so ganz im Gedächtnis, weil in beiden Städten war ich, als sie im Kriegszustand waren. Mhm. Also in Ljubljana war die Auseinandersetzung beim Zerfall Jugoslawiens Da wurde Ljubljana, die Gegend von der noch regulären jugoslawischen Armee, gebombt. Und da bin ich hingefahren, als Zeichen der Solidarität. Ja. Und während Genscher war damals Außenminister, der war in Villach festgehalten, durfte nicht rein. Naja, also das hat mich immer sehr beeindruckt, dann wirklich Partner auch nicht nur in schönen Zeiten, sondern auch wenn es den Partnern schlecht geht.
Und auf die eine, die dir jetzt nicht eingefallen ist, kommst du vielleicht noch im Laufe dieser Sendung.
Ja, Kreuzberg natürlich.
Ach, Kreuzberg,
ja. Wo die Nächte so lang sind.
Ja, war auch im Kriegszustand. War ja. Da. Ja, fragt sich, in welchem Kriegszustand. Naja, das vertiefen wir jetzt nicht. Also ich wollte noch sagen, über die schwierige Entstehung der Städtepartnerschaft mit Breslau haben wir im letzten Jahr ausführlich ja gesprochen. Ja. Auch mit dem Vorsitzenden des revitalisierten Partnerschaftsvereins Gerhard Fehrer, der im letzten Jahr bemerkenswerte Pläne realisiert hat und voller Ideen für die Zukunft steckte. Jetzt ist Gerhard Fehrer ganz plötzlich gestorben. Er wird dem Verein und den Breslau-Freunden sehr, sehr fehlen. So viel kann man jetzt schon sagen. In Erinnerung an Gerhard Fehrer hören wir ein Lied der polnischen Sängerin Megica, die Fehrer nach ihrem großen Erfolg im letzten Jahr gerade wieder nach Wiesbaden eingeladen hatte. Du hast sie auch gehört, Achim, und du warst begeistert.
Und vor allen Dingen gesehen, weil es auch eine schöne Frau.
Schöne Frau. Mhm. Ja, in Erinnerung an Gerhard Fehrer. Megica mit der Roma-Hymne Jelem, Jelem. Achim, wir wollen hier nochmal das Datum nachtragen. Du warst Oberbürgermeister dieser Stadt von 1985 bis 1997 und hast inzwischen den Status eines Elder Statesman. Wenn auch in der Zeitung zu lesen ist, also beliebt trotz aller Eskapaden. Das stimmt vielleicht nicht ganz zusammen mit dem Elder Statesman, aber wer weiß.
Es stimmt auch so nicht, weil ich würde eher sagen, beliebt wegen der Eskapaden.
Gut, dann haben wir das geklärt. Du hast jetzt also Abstand zu dem politischen Tagesgeschäft, zu den Ranküren und Verwicklungen im politischen Alltag. Du hast Distanz eingelegt und viel Zeit zur Reflexion gehabt. Ich wüsste gern von dir, wie das Amt den Menschen verändert. Du wurdest ja früher mal der Thomas Gottschalk der Kommunalpolitik genannt, aber dann auch jetzt vor kurzem von einem früheren Weggefährten als einer bezeichnet, der zum Sonnenkönig mutiert ist.
Das ist eigentlich eine hübsche Entwicklung, finde ich. Nein, ich glaube, ich habe mich während des Amtes, ja, ich habe mich weiterentwickelt, das ja, aber so richtig verändert eigentlich nicht. Da haben eigentlich schon einmal meine Kinder dafür gesorgt und dann meine Freunde und ich selbst vor allen Dingen. Ich habe immer aufgepasst, dass ich nicht abhebe. Und deswegen gab es auch manchmal Eskapaden, die möglicherweise ein 50-Jähriger nicht mehr macht. Aber ich musste es halt. Das fehlte mir irgendwie. Und deswegen bin ich auch manchmal heimlich in einem Zirkus in Berlin als Feuerschlucker aufgetreten. Ja, das ist, man braucht einfach mal wieder beim Mensch sein. Und nein, ich glaube nicht, dass ich mich sehr zu meinem Nachteil verändert habe. Ich bin reifer geworden, ganz sicher. Aber ich habe diesen Drang, etwas zu realisieren und nach Möglichkeit immer schnell zu realisieren und nicht ewig darauf zu warten, der ist mir eigentlich genau genommen bis heute geblieben. Und dass ab und zu da ein bisschen Show dazugehört, there's no business like show business und es ist besser, einen fröhlichen Menschen im Rathaus sitzen zu haben, als ein Trauerkloß.
Von Nachteil war aber jetzt gar nicht die Rede, dass du dich zu deinem Nachteil entwickelt hättest, womöglich. Die Frage war, verändert die Macht?
Ja, wenn sie nicht, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes abhebt, wenn man keine Möglichkeit mehr hat, mit einem normalen Menschen über irgendetwas zu reden. Und das sieht man ja in, ich habe früher immer gedacht, das Raumschiff Bonn wird sich gewaltig verändern, wenn die Abgeordneten ins Parlament nach Berlin ziehen. Weil ich mir dachte, Mensch, in Berlin, einer solch pulsierenden Stadt mit allen Problemen, die es in Deutschland gibt, die gibt's alle auch in Berlin. Also müssen die Abgeordneten doch sehen, wie die Wirklichkeit ist. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, wenn sie nicht gerade im Parlament sind, sind sie im Wahlkreis oder in den Kneipen, in denen man sich immer wieder sieht, aber mit den normalen Menschen haben die auch keinen Kontakt mehr. Und das ist der große Vorteil der kommunalen Ebene. Alles, was man macht, kann man erstens selber sehen. Man hört das Echo derjenigen, die davon betroffen sind. Man kann sich normalerweise dem gar nicht entziehen. Und ich hatte ja so eine richtige Sucht zu Begegnungen mit den Menschen, für die ich glaubte, das Richtige getan zu haben. Und dann auch zu hören, das war in Ordnung. Oder gab es auch, dass die gesagt haben, was habt ihr denn da für einen Unsinn gemacht?
Du hast also immer sofort Rückmeldungen bekommen.
Also ich will ein Beispiel. Ich habe immer erklärt, ich brauche keine Meinungsumfragen. Ich frage drei Berufsgruppen, die Wirte, die Taxifahrer und die Friseure. Und ein Taxifahrer, ich abends ins Taxi rein. Gut, dass Sie jetzt mit mir fahren. Ey, da habt ihr ja in Bierstadt wieder einen Schwachsinn gemacht. Da habt ihr eine Einbahnstraße, jetzt kommt er mit dem Taxi da und hat geschimpft. Da habe ich gesagt, jetzt hören Sie mal zu, jetzt machen Sie mal die Uhr aus. Jetzt fahren wir nach Bierstadt und Sie zeigen mir das. Der hat mir das gezeigt und habe gesagt, ja, er hatte recht. Ja. Also habe ich gesagt, jetzt können Sie die Uhr wieder anmachen und mich nach Hause fahren und ich kümmere mich drum. Am nächsten Morgen habe ich die von der Straßenverkehrsbehörde zu mir gebeten und gesagt, Kinders, ja, haben die gesagt, wir waren uns ja auch nicht so ganz sicher. Sagt, ja, ich bin immer ganz sicher, dass es Schwachsinn ist und bitteschön, in einer Woche wird das wieder umgedreht. Sagt er, wenn Sie uns eine zweite Woche dazugeben, weil wir müssen ja neue Schilder bestellen. Habe ich gesagt, okay, zweite Woche kriegt er auch noch. Thema erledigt. Nach zwei Wochen war der alte Zustand wieder hergestellt. Und der Taxifahrer hat allen 300 Kollegen gesagt, Urgas mit mir fahren. Ich habe ihn halt und hast ihn eine Woche gemacht. So muss das gehen, ja.
Also es ist tatsächlich dann auch was passiert. Mhm. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich Vorgänge und Abläufe wiederholen sich ja im Allgemeinen. Man gewöhnt sich auch an das, was machbar ist und was nicht. Merkt man eigentlich, dass man irgendwann zur Routine übergegangen ist?
Nee. Also Routine gab es bei mir nicht. Das Einzige, wovor ich manchmal erschreckt war, weil man hat ja als Oberbürgermeister auch so repräsentative Aufgaben. Und die wiederholen sich in einer Stadt mit schöner Regelmäßigkeit. Der Festbieranstieg bei der Gebäckab, die Eröffnung des Weinfestes, die Rede vor dem diplomatischen Chor bei den Maifestspielen. Also das ist manchmal ein bisschen ätzend. Aber auch nur manchmal, weil die Menschen, die dabei sind, denen macht Spaß. Und wenn es denen Spaß macht, macht es mir dann auch wieder Spaß. Da gibt es Routine. Aber in der Verwaltung gab es eigentlich keine Routine. Da haben schon meine Mitarbeiter dafür gesorgt, dass die nicht eingetreten ist.
Inwieweit kann man einem Nachfolger eigentlich Ratschläge geben?
Ja, manche Ratschläge sind eher Schläge. Aber man kann. Man kann bei meinem direkten Nachfolger, dem Hildebrand Diehl, war das eigentlich nicht erforderlich, weil er war ja jahrelang mein Stellvertreter gewesen, kannte quasi das Geschäft und er hatte seinen eigenen Stil, der anders war als meiner, aber da brauchte ich keine Ratschläge geben. Und beim Sven, der braucht welche, der sucht sie auch. Und das machen wir sehr vertrauensvoll. Er hat eine Top-Mannschaft und er selber ist ja auch nicht ganz unerfahren. Ja, erstens kommt er aus der Wirtschaft, zweitens war er jetzt auch lange Fraktionsvorsitzender. Und so ein paar Tipps kann man schon geben und das mache ich auch gerne. Und ansonsten, ich bin ganz sicher, er findet seinen eigenen Stil. Und ich habe ja das heute von den Mitarbeitern gehört, die unten auf dem Weinfest waren. Die haben so richtig aufgeatmet, endlich wieder frischer Wind im Rathaus.
Kleine Pause mit unserer Lieblingsfranzösin Annick Le Breton-Schneider und ihrem Lieblingstitel Chanson pour Prévert. Achim, nach deinen Oberbürgermeisterjahren hast du dich keinesfalls aus dem Wiesbadener Stadtleben zurückgezogen, sondern warst in vielen Angelegenheiten unterwegs. Vor 11 Jahren hast du Achims Rathaus gegründet, um Menschen wie du und ich, die keine Lobby haben, na du gerade nicht, aber Menschen wie so unser einer, sagen wir mal, mit Rat zur Seite zu stehen. Fehlt eigentlich eine offizielle Ombudsmannstelle in Wiesbaden?
Die hat gefehlt, weil sonst hätte ich nicht so viel Zulauf bei mir im Rathaus. Aber es gab ja, also ich habe es eingerichtet und genutzt. Mein Nachfolger Hildebrand Diehl gleichfalls. Danach ist das wohl ein bisschen in Versenkung geraten. Wir haben es Bürgerreferenten genannt. Da konnte, wie zu mir, jeder mit auch jedem Anliegen kommen. Vor allen Dingen diejenigen, die sich nicht so auskennen, wie was in der Verwaltung läuft, an wen man sich wenden muss, was man beachten muss. Und sowas muss es in einer Stadt geben. Und es gibt ja heutzutage sogar ein personell besser besetztes Bürgerreferat. Und ich habe eigentlich gute Zuversicht, dass der Sven das in ähnlicher Weise wie ich nutzen wird.
Du machst die Arbeit in deinem Rathaus ehrenamtlich, deine Mitarbeiter ebenso, wir hier bei Radio Rheinwelle übrigens auch. Ist das Thema bürgerschaftliches Engagement eigentlich populär genug?
Nein.
Wie kriegt man denn mehr Leute ins Ehrenamt?
Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil in einer Zeit, wo das Wort Geiz ist geil die Schlagzeilen beherrscht, ist, man kann es auch abwandeln, Zeit ist Geld. Die Jobsituation sieht auch für viele schwierig aus. Ich habe gerade heute stand in der Zeitung, wie viel fast jeder Zweite einen Zweitjob hat. Das heißt, auch doppelt so viel Zeit braucht und dann eigentlich gar keine Zeit mehr fürs Ehrenamt hat. Und viele Organisationen, die ich kenne, ich war heute gerade bei den, die trafen sich auch auf dem Weinfest von der Spielvereinigung am Möhneburg, die da das Sportabzeichen jedes Jahr abnehmen. Und von denen, die da ehrenamtlich arbeiten, sind gerade mal 3 unter 70. Das heißt, sie machen das zwar schon lange, weil sie jetzt auch pensioniert sind, aber haben es auch vorher schon gemacht. Und da gibt es viele, die wenig Zeit für so etwas haben. Und es ist auch bei uns nimmt jeder die Dienste eines Ehrenamtlichen gerne an, aber mit der Unterstützung sieht's blöd aus. Und ich bin ja schon lange dafür, dass man das Ehrenamt auch nicht mit direkter finanzieller Zuwendung, aber zum Beispiel mit steuerlicher Entlastung honoriert.
Das wäre sicher gut. Siehst du da eine Möglichkeit, dass es dazu kommt?
Ach, nee. Weil die haben ja keine Lobby. Wären die Ehrenamtlichen die Pharmaindustrie, dann hätten sie schnell eine gesetzliche oder steuerliche Regelung. In Wiesbaden gibt es ja immerhin eine Institution, die bei der Volkshochschule angesiedelt ist, die Ehrenamt vermitteln. Also wo jemand sagt, ich habe Zeit und ich würde gerne etwas machen. Dort kann man hingehen und gibt die vielfältigen Möglichkeiten, in Wiesbaden ehrenamtlich zu arbeiten, geschildert. Werden auch die Verbindungen hergestellt. Das war so ein Versuch, den wir unternommen haben, um mehr Ehrenamtliche für unterschiedliche Aufgaben im Sport, in der Bildung, in der Musik, im sozialen Bereich zu finden. Aber das ist wirklich, das ist eine Kernarbeit.
Also es wird ein Problem bleiben, genauso wie die Finanzen, denn da hapert es ja immer und überall. Und die Frage ist dann, das können wir aber hier auch nicht beantworten, nehme ich mal an, wie macht man aus Wiesbadenern, die nicht als besonders gebefreudig gelten, spendenwillige Bürger? Und wenn du das weißt, dann machen wir wieder eine Sendung.
Das weiß ich sogar, weil ich habe ja im UNICEF-Jahr, dass ich gemeinsam mit den Vertretern von UNICEF hier in Wiesbaden engagiert habe, hatten wir ein Jahr lang über 200 verschiedene Veranstaltungen, bei denen immer Geld reingekommen ist. Und zum Schluss waren 2,6 Millionen D-Mark für UNICEF zusammengekommen. So viel hat keine andere Stadt, die nach uns Partnerstadt war, zusammengekriegt. Und deswegen, die Wiesbadener sind schon gebefreudig. Man muss nur wissen, wo ihre Portemonnaies sitzen.
Das lassen wir so stehen. Für dich jetzt eine spezielle Musik im Vorfeld deiner Rückkehr in deine zweite Heimat in der Karibik. Die Gruppe Coimbre mit ihrem Wiesbaden-Cha-Cha-Cha. Bevor du hier in Trance gerätst, Achim, gehe ich mal aus der Musik raus. Wer mehr wissen möchte über Achim Exners Verdienste um die Städtepartnerschaft mit Breslau oder um sein privates Rathaus in Biebrich, der kann sich in Kürze Ausschnitte aus den vergangenen Sendungen anhören, denn die Blaue Stunde geht online. Die Adresse ist www.blauer-salon.de/blaue-stunde. Ja, und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Achim Exner.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht.
Gute Reise.
Auch wenn ich hier nicht rauchen durfte.
Das wirst du nie können, aber gleich ist die Sendung zu Ende, dann kannst du wieder. Und gute Reise nach Bonaire wünsche ich dir natürlich. Was Danke. Machst du dort als erstes? Ruhst du dich von der anstrengenden Zeit in Wiesbaden aus?
Als erstes setze ich mich auf mein Fahrrad, wenn ich mit meiner Frau vorher einen getrunken habe. Und radeln einmal um die Insel.
Ich gebe dir auf jeden Fall eine CD mit den Musiken dieser Sendung mit und noch ein paar andere dazu, damit du uns nicht vergehst. Und zum Schluss einen Song, den du besonders gern magst und den wir mal als Programm ansehen wollen. Matou und You Never Walk Alone. Und bevor es jetzt gefühlvoll wird, verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak.